Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Was passiert im Netz? Was gibt es da an Repression und ist das für die Linke relevant? Das müssen die jeweiligen Teile der Linken, fürchte ich, selbst für sich beantworten, weil ich relativ sicher davon überzeugt bin, dass es wichtige Diskussionen und Aktivitäten im Netz gibt, auch was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Und genauso aber natürlich auch Teile der Linken, die aus guten Gründen sagen, da wollen wir uns nicht aufhalten, unsere Diskussionen finden offline statt. Oliver hat vorhin schon gesagt, dass man, wenn man versucht, das Phänomen zu beschreiben, leicht ins Anekdotenhafte gerät. Das bietet sich beim Beschreiben des Phänomens im Netz im Grunde auch so ein bisschen an, weil es unglaublich viele solcher Anekdoten gibt. Ich habe jetzt ein paar mitgebracht und bin sicher, dass ich den größeren Teil nicht kenne. Einige davon sind ja auch bei den Durchsuchungen der Buchläden relevant, wo es eben um gedruckte Sachen geht, aber auch um Materialien, die online zu finden sind. Und mein Eindruck ist, dass das Netz sich im Grunde nicht großartig von der Offline-Welt unterscheidet, sondern letzten Endes eine Konsequenz oder Weiterentwicklung ist von Diskussionen und die Phänomene sich nicht groß unterscheiden, auch wenn die Form natürlich eine andere ist. Es gibt Fälle solcher Repression oder andersrum, was ich total interessant fand, war, dass als es ging um den Aufruf zu protestieren gegen die Aktivitäten am 3. Oktober, was ja auch einer dieser Fälle war, der Buchläden, wozu in der Interim aufgerufen wurde, weiß ich nicht, ob den meisten Leuten bewusst war, dass es dieselben Aufrufe oder ob das der Staatsanwaltschaft bewusst war oder wie das gemeint war, online schon lange gab. Und keinerlei Repression meines Wissens gegen diese Webseiten unternommen wurde, was aus meiner Perspektive wenig Sinn macht, aber gleichzeitig auch sehr beispielhaft ist dafür, dass das relativ häufig vorkommt. Also dass es bestimmte Sachen gibt, die gibt es online und dann sind sie ein Problem, aber offline nicht und umgekehrt ganz genauso. Ein Beispiel, ein sehr schönes Beispiel, das mir neulich jemand erzählt hat über etwas, was offline, also im Druck kein Problem war, aber dann online plötzlich eins wurde, ist dieses Buch hier, Buntspecht von Tom Robbins, im Untertitel sowas wie eine Liebesgeschichte. Ich habe das gekauft, das fand ich eben ganz interessant zu hören, in einer Zeit, als der Paragraph 130 gerade nicht existierte. 1985 habe ich gesehen, als ich das neulich wieder aus meinem Bücherregal gefischt habe, weil mir jemand vom Föbot eine Geschichte darüber erzählt hat. Föbot ist der Verein, der unter anderem die Big Brother Awards vergibt, der sich viel mit auch Repression, aber auch Aktivität im Netz auf unterschiedlicher Weise beschäftigt. Einer der Provider, die ganz, ganz früh, noch bevor es sowas wie Mailinglisten zum Beispiel gab, etwas betrieben hat, das nannte sich damals Bretter, das sogenannte Usenet. Und Rena Tangens, eine der beiden, ich glaube, ja, oder bekannteren Personen, die für den Föbot stehen, hat mir erzählt, dass sie mal eine Durchsuchung hatten wegen dieses Buches, was, das sage ich jetzt gleich vorweg, damals frei erhältlich war und auch heute bei Amazon bestellt werden kann, weil da drin gibt es...
Nicht bei Amazon.
wollen wir natürlich dann nicht, aber was ich sagen will, man könnte, habe ich vorhin nachgeguckt, damals kostete es 9,80 Mark, heute kostet es 9,80 €. Und im Kapitel 54 gibt es Bernard Mickey Rangels Lieblingsbombenrezepte zum Selbermachen. Darin finden wir die Herz- und Karo-Bombe, die Abflussfrei-Joint-Bombe, die Apfelmus-Bombe und die Honig-Smack-Fledermaus-Schiss-Bombe mit Rezepten. Und es hat wohl im Usenet vor, ich weiß nicht mehr wie vielen Jahren, irgendwann jemand diese Dinger abgeschrieben, jemand, der sich, so sagte Rena, für physikalische und chemische Experimente aller Art interessierte, kein ausgewiesener Linksextremist, der hat das dann über eins dieser Usenet-Bretter geschickt und dann wurde das Ganze von einem Nazi, der sich auch dort befand, übernommen, wiederum über ein Nazi-Brett geschickt und das hat dann offensichtlich die Staatsanwaltschaft irgendwie interessiert, die eigentlich diesen Nazi erwischen wollten und zum Schluss dann beim Föbot gelandet sind und deren Server mitnehmen wollten, was mühsam abgewendet werden konnte. Das ist ein so ein Beispiel, was, ja, wie gesagt, also konnte man immer so frei kaufen, auch jetzt, falls hier jetzt irgendwelchen Beamten es in der Tasche zuckt, das ist also frei erhältlich. Bitte, obwohl ich es schade fände, weil ich die Ausgabe schon lange habe. Das ist ein so ein Beispiel, was ich dafür ganz interessant fand. Ein anderes, gerade aktuell, spielt morgen eine Rolle, der sogenannte Tortenprozess aus Bochum. Ich weiß nicht, wer von euch davon schon gehört hat. Zum vierten Mal steht morgen der Aktivist und Medienmacher Martin Budig vor Gericht, weil er auf einer Webseite im Jahr 2008 zur Mobilisierung gegen den NPD-Aufmarsch in Bochum eine Comicfigur zu stehen hatte. Und diese Comicfigur hält etwas in der Hand, eine Torte, aus der wahlweise eine Kerze oder Zündschnur ragt. Darunter steht: kein Zuckerschlucken für Nazis. Und das wird also bis heute und morgen in der vierten Verhandlung interpretiert, als die Demonstration solle mit Gewalt verhindert werden, und damit musste also das Ganze vom Netz. Auch eben ein so ein Beispiel. Ganz frappierend finde ich aktuell die Castor-Schottern-Kampagne. Das wird wahrscheinlich allen hier gerade gut bekannt sein, wo mittlerweile also sogar das sogenannte Liken bei Facebook, also einfach wenn man einen Facebook-Account hat und dort die entsprechende Webseite mit so einer Bewertung gefällt mir versieht, dann ist das jetzt auch strafrechtlich relevant. Ich finde, das ist eine durchaus neue Qualität gerade, die auch von vielen ja durch die Medien und auch mit einem Fragezeichen versehen wird. Ob das so seine Richtigkeit hat. Ist aber ein sehr schönes Beispiel dafür, was ja eben auch schon gesagt worden ist. Letzten Endes geht es um eine Machtdemonstration. Es geht darum, einzuschüchtern, sich bestimmte Beispiele rauszupicken. Das hat kein für mich erkennbares, und ich bezweifle auch tatsächlich ein System in der Form, dass man sagen könnte, die und die Sachen, wenn man das und das macht, dann kriegt man dafür ein Verfahren, und bei den und den Sachen nicht. Das ist ja ganz eindeutig online wie offline eben überhaupt nicht nachvollziehbar. Weiteres Beispiel, auch relativ aktuell, ist das Plakat und die Webseite aus Dresden, die dieses Jahr war das im Februar und nächstes Jahr dann wieder zu den Blockaden der Nazi-Demonstrationen aufrufen, wo auch einerseits das Plakat auf Papier gedruckt kriminalisiert wurde und auch das Plakatieren selber dann zu Festnahmen teilweise geführt hat, und auch in einem Fall von einer linken Bundestagsabgeordneten, die mit Jugendlichen gemeinsam plakatierte, die dann alle zusammen festgenommen wurden. Und inzwischen habe ich gehört, dass das nicht weiter verfolgt wird und wieder fallen gelassen wurde. Also auch da wurde nur einmal deutlich gemacht, hier so geht's nicht. Und gleichzeitig aber auch die Webseite, wo sämtliche Informationen dazu zur Verfügung gestellt wurden, vom Netz genommen werden musste und verfolgt wurde. Kann man jetzt natürlich und wird sicherlich auch noch weiter darüber gestritten, ob das ein Aufruf zu Gewalt ist. Ich würde sagen, Nazis blockieren ist definitiv eine auch aus verhältnismäßig bürgerlicher Perspektive völlig legitime Angelegenheit. Aber da wird dann eben beispielsweise an so einem Fall gegen die Provider auch oder die Leute, die Domain betreiben, vorgegangen. Noch ein Beispiel, das Büro für antimilitaristische Maßnahmen, das auch, glaube ich, bei den Durchsuchungen gegen die Buchläden mit im Spiel war, die deutsche Soldaten, vor der Vorwurf, glaube ich, dass ihnen das Lebensrecht abgesprochen wurde und durch das Aufruf zum Feiern getöteter Soldaten auch das Sicherheitsgefühl der Bundeswehrangehörigen und deren Familien stark beeinflusst wurde. Wo dann eben auch, das wurde schon genannt, mal wieder SO36 durchsucht wurde, weil es darum ging, die Webseite des BAM abzuschalten. Die Provider, die linken Provider, die sind eben, das ist letzten Endes wahrscheinlich sowas Ähnliches wie bei den Buchläden auch, dann immer mal wieder Opfer. SO36.net, würde ich sagen, ist echt besonders hart getroffen. Auch bei den Deutschen habe ich das Gefühl, dass die öfter dran sind als andere. Es gibt aber auch international entsprechende Fälle, also zum Beispiel das Technikkollektiv, wo mein eigenes Blog drauf liegt, Autistici, sind gerade vor, ich glaube, 2 Wochen war das davon betroffen gewesen, dass die italienische Justiz eine ganz bestimmte Sache, die dort auf dem Mail-Server lag, gesucht haben und dann den sich in Norwegen befindlichen kompletten Server haben kopieren lassen. Das ist gewissermaßen die elektronische Version der Durchsuchung. Es wird einfach alles Material mitgenommen, was da vorhanden ist, und häufig ist es, also in dem Fall waren die Leute von Autistici, die ja in Italien sitzen, überhaupt gar nicht in der Lage zu beurteilen, worum geht es da eigentlich, und auch nicht in der Lage, dem irgendwie zu widersprechen. Häufig bringen solche Situationen für die Leute, die die Server betreiben, die höchst unangenehme Situationen mit sich, dass sie entscheiden müssen, ob sie entweder sagen, wir kooperieren hier überhaupt gar nicht, ihr kriegt von uns nichts und dann wird aber auch der gesamte Server mitgenommen, oder sie lassen sich darauf ein zu sagen, okay, es geht um diese eine Webseite und auf dem Server liegen aber noch so und so viele andere und wenn wir die eine rausrücken, dann lasst ihr aber den anderen Kram in Ruhe. Das ist natürlich ein, ich sag mal, ethisch-politisches Dilemma, vor dem ich gerne bitte, eigentlich nicht so gerne stehen möchte, dass ich auch wirklich sehr unangenehm finde zu entscheiden. Ja, wie gesagt, also Norwegen, gerade in die Mediaserver sind auch verschiedentlich beschlagnahmt worden, auch auf höchst illegale Art und Weise, eher international, hier in Deutschland meines Wissens noch nicht. Ich habe ja noch eine Reihe solcher Beispiele, ich lasse die jetzt mal weg. Die sind im Grunde alle nicht groß unterschiedlich, aber in ihrer Absurdität ähnlich, weil es jeweils so und so viele andere ähnlich gelagerte Sachen gibt, wo dann eben keine Kriminalisierung stattfindet. Das ist der eine Teil unter der Überschrift Internet und Zensur, der andere Teil, oder ich würde sagen, das ist der Teil Internetzensur gegen linke Strukturen und dann gibt es natürlich aber auch noch den Bereich Internetzensur, der sich, würde ich sagen, nicht primär gegen Linke richtet, aber genauso virulent ist und das, da werde ich jetzt mal so ein paar, im Netz sagt man Buzzwords, also Vokabeln, die gerade eine Rolle spielen, noch mal wenigstens kurz anreißen, um zu sagen, das ist ein Thema, was dabei auch eine Rolle spielt. Das sind die drei Themen der Jugend, Medienschutz, Staatsvertrag, Internetsperren und Netzneutralität, die euch sicherlich auch schon hier und da begegnet sind. Der Jugend, Medienschutz, Staatsvertrag, ein echt schönes Wort, spielt gerade eine große Rolle. Da geht es darum, der wird, muss von allen Bundesländern gerade einzeln unterzeichnet und ratifiziert werden, um dann nächstes Jahr in Kraft zu treten. Und das ist eine massive Zensurmaßnahme, bei der es darum geht, gewissermaßen, das ist so ähnlich wie die Sache mit der Kinderpornografie und den Internetsperren, das Internet jugendfrei zu machen sozusagen, was beinhaltet, dass sämtliche Leute, die was im Netz anbieten, was eventuell nicht jugendfrei ist, das entsprechend kennzeichnen müssen. Es ist so, dass bei sämtlichen Medien, die nicht online sind, es ja sowas auch gibt, da ist das aber vorläufig, muss man in Häkchen setzen, aber eine freiwillige Angabe der Leute, die das anbieten, und beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag wird jeder und jede, die irgendwas im Netz anbieten, gezwungen sein, selbst zu kennzeichnen, ob dieses Material der Altersgrenze 6 Jahre, 12 Jahre, 18 Jahre entspricht. Und wenn das irgendwie jugendgefährdend ist, dann gibt es da verschiedene Dinge, die vorgesehen sind, die meines Wissens noch nicht so fertig ausformuliert sind, wie das dann im Einzelnen aussieht. Also da gibt es die Option, dass bestimmte Webseiten zu bestimmten Uhrzeiten nicht zugänglich sind, was einigermaßen absurd ist, weil das Netz eben rund um die Welt mit unterschiedlichen Uhrzeiten versehen ist und wie das dann genau definiert wird, wann, wo, welches Material um 18 Uhr wem zugänglich ist, ist mir persönlich völlig unklar. Denn ich kann ja eine deutschsprachige Webseite auch in Australien liegen haben und welche Uhrzeit, ich weiß es nicht. Die Provider werden dann auch gezwungen sein, deutlich auf bestimmte Filtermaßnahmen hinzuweisen, die sozusagen beispielsweise von Pädagogen, aber auch Eltern und allen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, dann eingesetzt werden müssen, sodass nur bestimmte Sorten von Material dann zugänglich sind. Und zusätzlich müssen eben alle selbst ihr eigenes Material überprüfen und falls sie Gefahr laufen, dass das vielleicht nicht jugendfrei ist und sie es aber nicht kennzeichnen, werden sie sich voraussichtlich strafbar machen. Das ist was, was gerade im Begriff ist, stattzufinden, was so allmählich durch die Länderparlamente gerade gereicht wird. Und ich glaube, die Auswirkungen davon sind den allermeisten momentan noch nicht bewusst. Aber ich fürchte, dass wir es nächstes Jahr deutlich merken werden, was für lustige Sachen uns allen, die wir irgendwelche Webseiten, auch Facebook-Seiten oder Profile, aber auch Blogs etc. betreiben. Und das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, kann mir nicht vorstellen, dass dann alles in der Form verfolgt wird, wie möglich ist, aber natürlich werden dann sicherlich einzelne schöne Beispiele rausgepickt werden und die Leute werden vermutlich mit den Zensurbehörden nicht so richtig viel Spaß haben. Zweites Thema Netzneutralität ist auch so eine Vokabel, die eine Rolle spielen wird noch. Da geht es darum, dass es technisch möglich gemacht wird, bestimmte Informationen vorrangig zu behandeln, die also schneller erreichbar werden, besser erreichbar werden, während andere Informationen, und das wird in einer bestimmten Weise technisch stattfinden, eben nicht so prioritär behandelt werden. Das heißt, das Netz wird nicht mehr neutral sein, alle Informationen werden nicht mehr gleichrangig sein, sondern bestimmte, weil mehr Geld oder mehr Macht dahinter steckt, werden schneller gefunden und erreicht werden können als andere. Auch das ist gerade in der Diskussion und was dabei rauskommt, ist vorläufig offen. Das Dritte ist euch am ehesten vielleicht schon begegnet, sind die Internetsperren, die immer auch wieder mit dem, das ist also ja gerne so, dass arme Schutzlose vor irgendwas geschützt werden müssen, mit Kinderpornografie begründet werden. Also da, wo Kinderpornografie ist, sollen diese hübschen Sperrzeichen hin. Und es ist aber auch schon völlig deutlich, dass wenn das denn dann doch nochmal irgendwann umgesetzt werden sollte, und da gibt es ja verschiedene intensive Bestrebungen, das hinzukriegen, dass nicht nur gegen Kinderpornografie eingesetzt wird, sondern gegen verschiedene unterschiedliche andere Dinge. Ja, das wollte ich zumindest noch mal kurz erwähnt haben im Bereich Zensur und Internet und damit eigentlich dann auch jetzt aufhören. Wie gesagt, ich denke, dass Zensur im Internet sich von der Struktur her eigentlich nicht unterscheidet von der Zensur auf Papier.